Ich bin in einer Familie groß geworden, wo die Schlacht um das Unternehmen unsere Kindheit geprägt hat, unsere kleinste, engste Familie zerstört hat. Schweigen ist jetzt von allem die schlechteste aller Optionen. Nicht eigentlich. Ich bin eine sehr glückliche Frau.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Verlegerin, Medienmanagerin und Aufsichtsratsvorsitzenden der Funke Mediengruppe Julia Becker in ihrem schönen Zuhause, einem alten Hof im Münsterland. Hallo, liebe Frau Becker.
Hallo, liebe Frau Valerien und herzlich willkommen hier auf unserem kleinen Hof.
Sie sind 1972 in Essen in eine Verlegerfamilie hineingeboren, Sternzeichen Skorpion, und dort mit zwei Geschwistern als sogenanntes Sandwich-Kind aufgewachsen. Ihre Mutter ist die 1943 geborene Unternehmerin und Verlegerin Petra Grothkamp und eine der drei Töchter von Jakob Funke, dem Mitbegründer der größten Regionalzeitung Deutschlands, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, oder auch kurz WATZ genannt, mit Sitz in Essen. Nach dem Tod des Vaters erbte sie mit ihren Schwestern die Hälfte des Verlages. Es folgten Ankäufe anderer Zeitungen und ihre Mutter erwarb somit im Laufe der Jahre weitere Anteile und wurde 2012 Mehrheitsgesellschafterin der WATZ Mediengruppe. Im Zuge dieser Transaktion wurde dann das alles in Funke Mediengruppe umbenannt und heute sind Sie und Ihre beiden Geschwister die alleinigen Eigentümer des Konzerns. Aber Ihre Mutter hat immer noch einen Sitz im Aufsichtsrat. Ihr Vater, Hans-Harald Wielke, wurde 1941 auf der Insel Usedom in der südlichen Ostsee geboren. Seine Familie floh mit ihm nach dem Krieg nach Hannover, da Usedom von 1945 bis 1952 sowjetische Besatzungszone wurde. Ihr Vater ist dann in Hannover aufgewachsen und ging wegen seiner großen Liebe zu den Pferden nach der Schule nach Essen, um dort bei dem bekannten Dressurausbilder und Trainer Fritz Tempelmann eine Ausbildung zum Profireiter zu machen. Dort lernte er ihre Mutter kennen, die auch des Öfteren ritt, und sie verliebten sich ineinander. Schnell wurde sie schwanger. Und ihr Vater wollte natürlich zu seiner Verantwortung stehen, brach die Ausbildung ab, hängte seine Träume einer Profikarriere an den Nagel und heiratete ihre Mutter 1967 und blieb in Essen. Mit Hilfe seines Schwiegervaters Jakob Funke konnte er eine eigene Aufzugsfirma in Essen betreiben. Ja, und das war dann sozusagen so ein bisschen schon ein Loslassen dieser Träume, die er ja einmal hatte. Haben Sie denn als Kind die unterschiedlichen Welten Ihrer Eltern wahrgenommen und vielleicht auch bei Ihrem Vater so eine ungestillte Sehnsucht und eine gewisse Traurigkeit gespürt?
Also Sie haben natürlich schon einen Punkt getroffen, nämlich diese zwei Welten, die durch unsere Eltern zueinander gefunden haben. Und ich glaube, das Besondere an dieser Ehe unserer Eltern war, dass das Schicksal sie sicherlich und die Liebe zu den Pferden sie zueinander geführt hat, was übrigens auch in meinem Leben genauso der Fall war, worüber wir bestimmt später noch sprechen werden. Ich fand es immer sehr bemerkenswert, dass unser Vater auch nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er tatsächlich immer den Traum hatte, ein Profireiter. Er hat nie das Wort Profi benutzt, sondern er hat einfach gesagt, ein guter Reiter zu werden. Und das hat ihn damals, wie Sie richtig beschrieben haben, bewogen, aus Hannover, nachdem er übrigens erst noch eine Banklehre gemacht hat, was unserer Großmutter, die eine wunderbare, sehr disziplinierte Frau bis ins ganz hohe Alter, sie ist mit 98 verstorben und ich kann mich nicht an einen einzigen Tag erinnern, wo sie unfrisiert morgens vor ihrem 6-Minuten-Ei gesessen hat. Eine wunderbare, kluge, weise Frau. Also Diese, seine Mutter, hat ihm erst eine Banklehre quasi aufgedrückt und gesagt, und wenn das geschafft ist, dann gehst du und kannst reiten. Und Fritz Tempelmann war damals ein sehr berühmter Dressurausbilder. Und in diesem Stall in Essen-Stadtwald trafen sich unsere Eltern und haben dann beschlossen zu heiraten. Und daraus entstanden sind eben, Gott sei Dank, nicht nur mein Bruder und meine Schwester, sondern auch ich. Und ich glaube, es war keine Traurigkeit über das sich nicht erfüllen können eines Traumes bei meinem Vater, was sein Leben irgendwie bestimmt hat, sondern es war eine große Dankbarkeit über die Tatsache, dass er so zu einer Familie gekommen ist, die, wenn ich das, glaube ich, auch so für meine Geschwister sagen kann, uns zu einem, also dieses besonders enge Band, was wir auch in unserer Familie erlebt haben, als wir aufgewachsen sind, das hatte viel mit dieser besonderen Liebe zu tun, also die gar nicht so geplant oder gar nicht so vorhersehbar war, weil es vielleicht in der Generation unserer Eltern sicherlich auch im Hinblick auf unsere Mutter sehr viel üblicher oder gewünschter war, dass man idealerweise gerade Frauen Männer heirateten, die dann den elterlichen Betrieb in irgendeiner Form bereichern und später gerne auch führen sollten. Und dass meine Mutter sich in unseren Vater verliebt hat, war vielleicht auch der Grundstein für einen sehr eigenen Weg, den sie gegangen ist, den sie als jüngste von 4 Schwestern gewählt hat, weil sie, glaube ich, erkannt hat, dass die Erwartungen an sie und die Tatsache, dass sie ein Mädchen war, schon sicherlich bei unserem Großvater zu einer, ich würde das schon eine echte Enttäuschung geführt haben. Und vielleicht entsteht dann einfach schon früh auch der Wunsch, etwas Eigenständiges, anderes oder vielleicht auch für sich Besonderes in seinem Leben nicht nur zu erreichen, sondern sich sehr selbstbestimmt darum zu kümmern, na, dann werde ich halt so glücklich, wie es irgendwie geht. Und deswegen kann ich sicher sagen, dass diese Liebe eine besondere war und dass die Liebe zu den Pferden, die quasi durch unseren Vater nochmal einen so großen Platz auch in unserer Kindheit eingenommen hat, etwas ist, was ich als einen ganz festen Wertekompass, auch verbunden mit der Verantwortung und auch einer besonderen Bodenständigkeit, wenn es darum geht, mit Pferden zu leben. Das habe ich mitgenommen, das hat mich geprägt und es hat tatsächlich dazu geführt, dass ich meiner Mutter auch in diesem Punkt auf ihrem Weg gefolgt bin.
Wie war das denn überhaupt in der Stadt Essen, mitten im Ruhrpott, als Kind des Großbürgertums mit Haus, Pool, Pferden, Hausangestellten aufzuwachsen? Ich kann mich noch erinnern, dass einmal ein Mädchen aus der Grundschule so Ende der 60er Jahre zu mir nach Hause in Wiesbaden kam zum Spielen und plötzlich fürchterlich weinte. Und mein Papi war auch gerade da und er sagte dann, was ist denn und so. Und dann weinte sie und hat gar nicht mehr aufzuweinen und sagte, ja, also ihre Eltern hätten ihr gesagt, dass bei Prominenten zu Hause immer ein, es wäre entweder auch ein Bungalow und sie hätten ganz sicher auch einen Pool. Und wir hatten aber beides nicht. Und mein Vater hat eben diese Sendung für Aktuelles Sportstudio moderiert und guckte halt aus dem Fernsehen an mehreren Samstagen im Monat raus. Und da hatte dieses Mädchen irgendwie diese Enttäuschung. Und ich kann mich noch erinnern, also ich war, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 Jahre alt oder 8. Für mich war das so das allererste Mal, dass ich dachte, ach, sind wir irgendwie privilegiert? Ist irgendwas, stimmt mit uns irgendwas nicht? Was hat denn die privilegierte Kindheit mit Ihnen persönlich gemacht?
Also erstmal gab es bei uns, glaube ich, nicht dieses vollständige Bild Haus, Pool, Pferde, Anwesen, sondern auch da gab es irgendwie so eine klare Trennung zwischen einem Viertel in Essen, im Süden von Essen, wo sehr viele große Häuser hinter hohen Mauern auf großen Grundstücken stehen. Und wir sind dahin gezogen, oder meine Mutter hat kurz nach ihrer Heirat von ihrem Vater, so wie ich die Geschichte hoffentlich richtig in Erinnerung behalten habe, dieses Haus geschenkt bekommen. Wie alle ihre Schwestern in der unmittelbaren Nachbarschaft, auch meine Großeltern lebten damals zwei Straßen weiter, diese Grundstücke und Häuser von unserem Großvater geschenkt bekommen haben. Früher wohnte die gesamte Familie, also kurz auch nachdem unser Großvater die Zeitung, die WAZ oder WAZ, wie man in Essen sagt, nach dem Krieg gegründet hat, lebten sie in einer Arbeitersiedlung der Margaretenhöhe in Essen. Das ist also ein ganz bekanntes Viertel, was auch zur Familie Krupp und der Art, wie sie ihre Mitarbeitenden in dieser wirklich wunderschönen Gegend, also Siedlung, untergebracht haben. Wunderschön, weil einfach, also die Häuser, wenn wir früher da durchgefahren sind mit unserer Mutter, dann, das waren so kleine, gemütliche, schöne, hergerichtete Häuschen. Und wir wohnten halt, nachdem eben meine Mutter dann mit meinem Vater in dieses große Haus gezogen war, in etwas, was nicht so gemütlich war, was groß war, was vor allen Dingen auch in diesem Viertel in Essen, darf man sich das nicht so vorstellen, dass alle so lustig auf der Straße Fahrrad gefahren sind und irgendwie Kreidehäuschen gemalt haben und Gummitwist gespielt haben, weil das in dieser Gegend aus, ja, sicherlich auch Sicherheitsgründen, würde ich sagen, da war das gar nicht so gern gesehen, dass sich Kinder auf der Straße unbeaufsichtigt aufhielten. Und die Pferde und das ländliche Leben, das gab es dann einige Jahre später durch einen kleinen Hof, den unser Vater gepachtet hatte. Das war so mit dem Auto 10 Minuten entfernt. Und wir sind, und da haben wir dann, meine Geschwister und ich, wir haben irgendwann an Weihnachten, ich glaube, vielleicht mit 10, ich war ungefähr 10, mein Bruder ist 5 Jahre älter als ich und Nora 4 Jahre jünger. Wir bekamen dann ein Pony Dunja geschenkt und dann begann so unsere Zeit auf dem Pferderücken. Also wir haben dann auf diesem kleinen Hof angefangen zu reiten. Und es war tatsächlich immer ein Pendeln zwischen dieser Art des Großwerdens hinter großen Mauern und auch mit einer anderen also die Freiheit, die gab es auf diesem Hof in Essen-Harzopf und das war verbunden mit vielen Tieren, Reitturnieren am Wochenende. Unser Vater war ein begeisterter Turnierreiter und wir sind immer mitgefahren und haben die Pferde geführt, die Hindernisse ihm aufgebaut. Das war wirklich, jedes Wochenende war das so ein schöner Familienausflug. Und das hat sich, das haben wir eigentlich in der Zeit, in der ich in Essen gelebt habe, bis direkt eine Woche nach meinem Abitur hat das so Fortbestand gehabt. Also wir haben gewohnt in einer anderen Gegend und die Pferde waren quasi auf diesem Hof und da ist man immer so hin und her gefahren.
Also wie so eine kleine Oase der Freiheit.
Es war vor allen Dingen etwas ganz normal ist es immer noch privilegiertes, also es war immer noch eine sehr privilegierte Situation. Ja, niemand aus meiner Klasse hatte sonst ein eigenes Pony, aber es war ein, auch für unsere Freunde und Freundinnen, wir haben auf den Heuböden dann die Riesenburgen gebaut und wir haben gegrillt und da gezeltet und hatten Kaninchen und es war irgendwie so alles, es war ein ganz normales Hofleben, während das Haus, in dem wir halt wohnten, war, da bin ich ehrlich, für mich gerade so Grundschule oder ein bisschen älter, wenn man so nach dem Kindergeburtstag nach Hause gefahren wurde, also Kindergeburtstag bei einer Freundin, dann habe ich mich auch gerne um die Ecke absetzen lassen bei einem Haus, was ein bisschen kleiner und ich irgendwie fand das auch so ein bisschen, es war nicht so protzig vielleicht. Und ich meine das nicht despektierlich, sondern ich hatte Schwierigkeiten, wenn ich wusste, dass so auch Klassenkameraden, diese Art von, damals war Dallas und Denver, 80er Jahre, war natürlich das Highlight im Fernsehen. Und wenn man dann dafür so verurteilt wurde, dass man quasi so in einem Dallas-Haus wohnte, das war mir peinlich.
Aber das klingt ja auch ein bisschen so danach, als sind es auch wiederum zwei Welten zwischen Ihrem Vater und Ihrer Mutter. Also wie kriegt man das als Kind so zusammen? Also ich meine jetzt nicht nur die Person, sondern auch das, was alles dranhängt. Also bei Ihrer Mutter hing ja der Verlag dran und bei Ihrem Vater war es eben mehr so die Natur und die Pferde, auch wenn er jetzt natürlich eine Aufzugsfirma hatte. Aber so die Leidenschaften waren ja doch sehr unterschiedlich.
Naja, ich glaube, die Leidenschaft, das war die Liebe zu den Pferden, weil eben auch unsere Mutter eine begeisterte Dressurreiterin war. Und ich glaube, das ist sogar der Schlüssel zu diesem besonderen Glück gewesen, dass sie diese Liebe zu einem Hobby geteilt haben, was sicherlich auch für meine Mutter ein ganz wichtiger Punkt auch für ihr Leben in Essen war, die Möglichkeit zum Reiten zu gehen, ein bisschen auch aus diesem Familienkonstrukt. Ich weiß nicht, ob es ein Ausbrechen war, aber wie ich beschrieben habe, ich glaube, man darf sich das nicht so vorstellen, dass diese Familie meiner Mutter sich von morgens bis abends gemeinsam um diese Zeitung gekümmert hat, sondern es war ein sehr patriarchalisches Modell, wo unser Großvater sich um die Zeitung gekümmert hat, damals gemeinsam mit seinem Freund und Mitgründer Erich Bross. Die beiden hatten diese, heute würde man es eine Start-up-Idee nennen, also eine Zeitung in einfacher Sprache für die Menschen aus dem Ruhrpott zu machen, die sie informieren und vor allen Dingen natürlich auch aufklären sollte über die Geschehnisse in der Welt. Und das Ganze eben verständlich und nicht zu abgehoben, nicht zu intellektuell, nicht zu links, nicht zu rechts, sondern einfach aufklären, damit diese Menschen aus einer besonderen Region in Deutschland, einer Arbeiterregion, wirklich in der Lage sind, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und trotzdem war sicherlich für meine Mutter früh klar, dass sie als Tochter wenig Entfaltungsmöglichkeiten haben wird in diesem Unternehmen, weil ich glaube, mein Großvater sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass eine der Töchter ihm möglicherweise nachfolgen würde, wenn er nach seinem Tod sich möglicherweise eben nicht mehr um die Zeitung kümmern kann. Und dass es dann ausgerechnet unsere Mutter wurde, die sich auf eine so besondere und auch so bewundernswerte Art in dieses Unternehmen hineingebracht hat, das prägt mich bis heute. Das macht es aber auch für heute, heißen wir ja Funke Mediengruppe, die Namensänderung, die meine Mutter erst vorgenommen hat, und zwar aus dem Grunde, dass sie dem Unternehmen wirklich den Gründernamen Jakob Funke wieder geben wollte. Sie hat so viel von dem verstanden und fortgeführt und weitergelebt und überhaupt erst möglich gemacht, dass mein Großvater, da bin ich ein bisschen spirituell vielleicht, aber ich glaube, er verfolgt das da oben, wo er jetzt ist, sehr genau, was wir tun. Und ich glaube, er wäre unglaublich stolz auf die Mädchen in seiner Familie.
Welche Eltern waren Ihre Eltern? Welche Mutter Ihre Mutter? Welcher Vater Ihr Vater?
Meine Mutter war eine wahnsinnig warmherzige, kluge und unglaublich humorvolle Frau. Also ist sie noch, Gott sei Dank. Sie ist genau so immer geblieben. Sie war als Mutter, und da erinnere ich eine Situation, über die wir selber auch oft lachen, weil die Geschichte einfach gut ist. Sie war aber eben auch so in der Grundschule nicht die Mutter, die die Vokabeln abfragte oder das Diktat mit mir übte. Also es gab meine Klassenlehrerin Frau Metze, die wirklich ein sehr strenger, fast Drache war. Und irgendwie musste ich, glaube ich, für Sachkunde musste was abgefragt werden. Und Frau Metze sprach dann mit harscher Stimme zu mir: Julia, du lässt dich mal von deiner Mutter abfragen, wenn sie die Spülmaschine ausräumt, dann stellst du dich daneben und dann lässt du dich abfragen. Und da habe ich gesagt, aber meine Mutter räumt nie die Spülmaschine aus. Also es war so ein, es ist auch nochmal ein Phänomen, weil natürlich Großwerden in einem sehr gut situierten Elternhaus in Essen im Ruhrgebiet, ich glaube, wenn das zeitgleich in einem Hamburger oder Münchner Haus so besprochen worden wäre, das hätte die Lehrerin diese Anweisung gar nicht so gegeben, weil klar war, da wird nicht die Spülmaschine ausgeräumt, sondern bei uns war es einfach, es war so, dass wir auch, Gott sei Dank, ein wunderbares Ehepaar im Haus hatten, die meiner Mutter halfen und die viele dieser Aufgaben übernahmen. Nichtsdestotrotz, als ich durch die Fahrradprüfung gefallen bin, weil ich dreimal über ein Stoppschild gefahren bin in der vierten Klasse, ist meine Mutter mit einer Entschlossenheit mit mir zu diesem Verkehrsübungsplatz gegangen und hat so lange mit mir Radfahren geübt, bis ich dann die Prüfung bestanden habe. Sie war einfach und ist immer diejenige gewesen, die immer da war, wenn man sie gebraucht hat, aber die jetzt nicht wie ein Helikopter und es heutzutage vielleicht viel üblicher ist, um ihre Kinder gekreist ist und sie so vor allem übel beschützt hat, sondern sie war da, wenn Not, also nicht Not am Mann, aber wenn man Hilfe brauchte, war sie da. Und trotzdem hat sie uns früh auch immer erklärt, wenn an den Sonntagnachmittagen Langeweile war, dann such dir was zum Spielen oder verabrede dich. Oder also sie war und ist jemand, die einen so guten Kompass hat, auch was so das eigene sich dann auch mal zusammenreißen und nicht in Mitleid zerfließen, wenn man eine 5 geschrieben hat, sondern sehr klar gesagt hat, ja, dann musst du gucken, dass das jetzt nicht deine Dauernote wird.
Und Ihr Vater?
Und mein Vater, unser Vater ist ein wahnsinnig lebenslustiger, fröhlicher Mensch gewesen. Diese Reitturniere immer in großen Gruppen, man sitzt an langen Tischen zusammen und man ist gesellig. Das war alles sehr seins. Ich glaube nicht, dass er wahnsinnig gerne meine Mutter in die Oper begleitet hat oder zu irgendwelchen Essener gesellschaftlichen Events, sondern er war mehr der, vielleicht auch ein bisschen der Freigeist und der wahnsinnig, das weiß ich, habe ich sehr gut in Erinnerung, der uns wahnsinnig schöne Gute-Nacht-Geschichten erzählt hat. Das fand ich an ihm besonders, weil ich habe eben seine Mutter, die uns unendlich viel vorgelesen hat. Und mein Vater hat Geschichten erzählt von der Stadtmaus und der Landmaus zum Beispiel. Also da war so viel Fantasie und vielleicht auch immer so ein sich hineinträumen in andere Welten, in andere Länder. Er ist eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel gereist, aber er hat in seinen Geschichten hat sich das angehört, als wäre da überall schon gewesen. Und Gott sei Dank konnten wir dann später, also auch, muss man sagen, durch die Pferde und die Turniere überall auf der Welt konnten wir sehr viele gemeinsame Reisen machen. Und meinen Vater habe ich immer als jemanden erlebt, der immer jung geblieben ist. Also meine Geschwister und ich, wenn wir Silvesterpartys veranstaltet haben oder Geburtstage, irgendwie war es immer normal, dass wir unseren Vater mitgebracht haben. Und das sagt so viel aus, wie er war.
Und welches Kind und Jugendliche waren Sie?
Also erstmal glaube ich überhaupt nicht cool, überhaupt nicht rebellisch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwo mal von irgendeiner Party abgeholt werden musste, weil ich völlig neben der Spur war. Ich glaube, dass ich, das war noch die Zeit auch, wo man zur Tanzstunde ging. Tanzstunde fand ich eine sehr gute Sache.
War auch in der Tanzstunde.
War alles ordentlich, da waren ordentliche Leute. Ich war, glaube ich, schüchtern. Ich war auch bestimmt ein bisschen verklemmt, weil mir dieses Essen und auch mit der Straßenbahn mal in die, also Mitte von Essen zu fahren, das waren Ausflüge, die haben bei mir schon so einen Respekt ausgelöst. Also was kann einem da so alles widerfahren? Es ist nie irgendwas passiert. Aber ich habe immer so ein bisschen die Szenarien im Kopf gehabt. Hoffentlich geht das alles gut. Und deswegen würde ich sagen, war ich eher zurückhaltend, eher so ein bisschen diejenige, wo man nicht auf den ersten Blick gedacht hat, auch so in der Klasse, dass es die, die hier den Ton angibt, sicher nicht. Ich habe mich sehr bemüht, Freundinnen zu haben, die cooler waren, weil dann konnte man so ein bisschen im Kielwasser so mitsurfen. Aber ist auch nicht so ganz gelungen. Und insofern würde ich sagen, ich bin nach dem Abitur direkt nach München gezogen. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, man kann auch mal ein bisschen lockerer werden.
Wie empfanden Sie denn die Zeit als Teenager, als Kind in den 70er, 80er Jahren? Diese Zeit war ja auch in meinen Augen zumindest so ein bisschen die Zeit, wo Status, Beruf, Aktivität, Strebsamkeit, Ehrgeiz und das Auto und natürlich auch viel Geld verdienen sehr wichtig waren. Also dadurch hat man sich so ein bisschen profiliert. Also es war irgendwie anders natürlich als heute. Da ging es ja irgendwie doch noch so ein bisschen darum, was zu erreichen. Also bloß faul abzuhängen war gar nicht in. Und das heutige Bedürfnis bei den Jugendlichen, bei den Kindern, so, also Kindern sage ich, es heißt zwar dann noch nicht Work-Life-Balance, aber dieses, jetzt muss ich mich mal ausruhen, das ist ja heute viel ehrlicher. Vielleicht hatten wir das auch, aber wir haben es nicht so gezeigt. Sind Ihrer Meinung nach die Menschen heute weniger getrieben?
Ich würde es fast, also weil es, ich habe oft darüber nachgedacht, warum mich das manchmal so, also wirklich triggert, auf Neudeutsch gesagt, wahnsinnig macht, wenn ich meine Mädchen, mittlerweile alle erwachsen, häufig so bis 12 in den Betten, man sagt, man nennt das sicherlich chillen, also wenn sie da so gemütlich vor sich hin flezen und einfach mal eine ruhige Kugel schieben, warum ich das so wahnsinnig, also dieses Bedürfnis, jetzt müsst ihr mal aufstehen. Ich glaube, das kommt tatsächlich daher, dass ich groß geworden bin in einer, auch so einer Erwartung, hier auf dem Sofa liegen und bis in die Puppen schlafen gibt es nicht. Interessanterweise war ja eigentlich die Frage, ja, aber warum soll ich denn dann aufstehen an einem Sonntag, wo jetzt keine Schule ist und man... Es ist aber vielleicht eine andere Disziplin und auch irgendwie eine andere. Wir sind samstags ja noch zur Schule gegangen und so ein Wochenende, so ein Sonntag konnte man sich ja sicherlich dann auch mal ausruhen. Aber einen Tag im Schlafanzug durch die Gegend zu schlurfen, weiß ich, war nichts, was so unkommentiert einfach geschehen konnte. Und ich glaube, dass die Generation heute, die Generation meiner Töchter, sich in einem sehr gesunden Bedürfnis einfach genau auch diese Auszeiten nimmt, dieses zur Ruhe kommen, sich einfach komplett mal nicht in irgendeine Aufgabe stürzen, weil ja Wochenende ist, sich das bewusst mal antun, nichts zu tun. Finde ich insofern auch interessant, als dass ich ja auch für ein Medienunternehmen verantwortlich bin und diese Aufmerksamkeitsspanne, die uns durch Social Media nochmal in so ein völlig neues Szenario geschossen hat, dass dieses Überkonsumieren dazu führt, dass, ich habe neulich irgendwo gelesen, die Aufmerksamkeitsspanne eines durchschnittlichen Jugendlichen, der sehr viel Social Media konsumiert, irgendwie nicht länger als 25 Sekunden ist. So lang dauern dann diese Reels und dann schaltet das Gehirn, weil es das gewöhnt ist, schon ab. Umso naheliegender, dass von diesem Überkonsumieren man sich dann auch in so eine komplett Lethargie fallen lässt, dass das vielleicht der Körper auch braucht. Ich würde es heute mit der, ich glaube, es hat auch was mit einem Gefühl oder einem besseren Bewusstsein zu tun, was das eigene Wohlbefinden und auch die eigene Freiheit angeht. Und ich glaube, dass ich sicherlich in meiner Kindheit mir das so gar nicht zugestanden habe, allerdings auch nie gefragt habe, wieso kann ich jetzt nicht tatsächlich mal den ganzen Tag im Schlafanzug bleiben? Passiert doch nichts.
Wie wichtig war in einer Verlegerfamilie das Miteinander sprechen? Die offene Kommunikation, der ehrliche Austausch? Oder wurde auch bei Ihnen, so wie es ja früher eigentlich üblich war, eher so alles ein bisschen unter den Tisch gekehrt?
Wichtiges Thema, was ich, glaube ich, jetzt auch mit Mitte, bald irgendwann Mitte 50, intensiv aufarbeite, weil ich glaube, Kommunikation in meiner Kindheit, in unserer Kindheit, in dieser Generation, wo vieles auch bewusst und aus einer großen Angst vor sich angreifbar machen, nicht nach außen getragen wurde. Das hat sicherlich in unserer Familie nochmal eine besondere Rolle gespielt, weil zu Hause, also beim Mittagessen oder beim Abendessen, soweit ich mich erinnern kann, in der Kindheit nie über die Zeitung gesprochen wurde. Es war zudem immer belastet durch dann zunehmende Schwierigkeiten, Streitigkeiten, große Auseinandersetzungen, nachdem mein Großvater, also der Vater meiner Mutter und ihrer Schwestern, verstorben war und das Unternehmen quasi an diese vier Töchter übergeben wurde. Jakob Funke war sicherlich dieser Patriarch, den man sich so vorstellt, der ein Unternehmen zusammenhält und auch diese Familie, Töchter mit Ehemännern an besonderen, wie Weihnachten, besonderen Ereignissen wirklich so um sich versammelt. Und als dieses Korsett wegbrach, war irgendwie, glaube ich, für diese Familie klar, da fehlt jetzt auch quasi so das ordnende Element, der alles zusammenhielt, war nicht mehr da. Und deswegen habe ich früh in meiner Kindheit, nachdem wir viele auch Urlaube gemeinsam mit Cousinen, Cousins und den Tanten verbracht haben, erkannt, irgendwann war diese Zeit abrupt vorbei, weil die Auseinandersetzungen um, wie geht es weiter mit der Zeitung? Wie gehen wir weiter mit dieser Zeitung um? Und vor allen Dingen mit dem, was die Zeitung erwirtschaftet hat. Das hat zu so tiefgreifenden Streitigkeiten geführt, dass das Sprechen irgendwann über die Zeitung, glaube ich, auch für meine Mutter zu Hause etwas war, wo sie vielleicht auch aus Selbstschutz gedacht hat, das muss ich jetzt und möchte es auch nicht den Kindern noch im Detail erklären. Es wurde sicherlich auch nie über Zahlen gesprochen, über wie viel Geld das Unternehmen verdient, wie viel Geld die Eigentümer haben. Es war, was Sie vorhin ansprachen, dieses nach außen hin zeigen, was man hat und welches Auto man sich leisten konnte. Das war, glaube ich, eher, weil so konfliktbelastet und wenn es die eigene Familie betrifft, natürlich emotional auch wahnsinnig schwer auszuhalten. Ich stelle mir das für meine Mutter unglaublich schwierig vor, dass man mit den Menschen, den Geschwistern, mit denen man groß geworden ist und die alle sehr, sehr eng miteinander waren, weil eben vier Mädchen, wenn das auseinanderbricht und dann in sehr materielle Schlachten ausartet, übrigens vielfach natürlich getrieben von den jeweiligen Ehemännern, die da auch nochmal sicherlich die ein oder andere persönliche Agenda mit hineinbrachten. Und deswegen, glaube ich, war Kommunikation über das Unternehmen in unserer Familie nie ein großes Thema, also dieses Sprechen über und
Gefühle?
Gefühle waren, ich glaube, dass meine Mutter sehr wenig in dieser Zeit über ihre echten Sorgen und wirklichen Kummer gesprochen hat mit uns Kindern, weil sie uns damit nicht belasten wollte.
Aber sie hätte ja auch ihre Kinder, also sie und ihre Geschwister, man kann ja auch die Kinder fragen, wie sie sich fühlen oder ob irgendwas ihnen auf dem Herzen liegt. Dass man einfach so ein bisschen offen miteinander ist, welcher Mensch man ist, wie man empfindet. Das würde mich einfach nur interessieren, ob es das bei Ihnen so diesen Austausch auch gab.
Also ich glaube, sie war sehr, und auch unser Vater, sehr sensibel im Umgang mit unseren Gefühlen und unserem habt ihr Sorgen und auch die Sicherheit zu wissen, man kann mit allem, was uns bewegt, sicherlich jederzeit zu den Eltern kommen. Unsere Mutter ist dann an Krebs erkrankt, als ich 10 Jahre alt war. Und auch diese Erkrankung war nichts, was sie bewusst durch lange Gespräche oder auch tiefergehende Erklärungen mit uns Kindern geteilt hat, sondern es war mehr ein, ich muss ins Krankenhaus und ich glaube, dass sie einfach sich gewünscht hat, dass wir unbeschwert und auch beschützt groß werden können. Heute, glaube ich, würde sie es anders machen und würde wissen, dass auch Schwierigkeiten innerhalb der Familie für Kinder nachweislich leichter zu ertragen sind, weil sie natürlich auch, egal wie klein sie sind, also sicher nicht das Kleinkind, aber dann ab 7, 8 Jahren die Stimmungen spüren, die Angst auch irgendwie fühlen können. Und dass Kinder natürlich als naheliegendste Erklärung immer auf sich selber schauen und denken, habe ich was falsch gemacht? Ich kann aber sehr nachvollziehen, dass auch meine Eltern und unsere Mutter im Speziellen auch dann durch ihre Krebserkrankung plus das, was diese Zeitung auch so an täglichen Sorgen, Belastungen, vor allen Dingen ja auch sehr grundlegenden strategischen Diskussionen mit sich brachte. Also wie kann man überhaupt dieses Erbe bewahren, wenn du mit deinen Schwestern so gar keinen gemeinsamen Nenner mehr findest? Dann kommt eine persönliche Tragödie durch diese Erkrankung dazu. Und ich denke, dass meine Mutter vieles für sich behalten hat und es nicht ausgesprochen hat, um uns ja irgendwie so eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen.
Wenn ich fragen darf, sie hat aber dann diese Krankheit überstanden, ja, aber es war jetzt nicht so, dass ihr Kinder da immer die Mami ewige Jahre im Krankenhaus besuchen musstet oder so. Also das ist jetzt nicht so eine Tragödie in der Familie gewesen.
Nein, es ist Gott sei Dank, es ist zufällig erkannt worden. Es war ein Lungentumor und er konnte operiert werden und sie musste auch weder bestrahlt werden, noch hat sie ihre Haare verloren. Es war quasi noch nicht mal sichtbar der klassische Verlauf einer Krebserkrankung. Sie kam nach Hause und ich weiß, dass meine Schwester und ich hatten zwei Kaninchen, Sissi und Susi. Und das, was ich so am nachhaltigsten irgendwie in Erinnerung mit dieser Krankheit behalten habe, ist, dass die Kaninchenhaare, wenn die im Haarwechsel waren, also wir mussten sie dann nach draußen setzen. Auf jeden Fall war das Einzige, worauf wir Rücksicht nehmen sollten, nachdem meine Mutter eben auch ein Teil der Lunge entfernt worden war, dass die Kaninchen jetzt umziehen müssen, weil diese Lungen so sensibel sind und die Lunge ja auch quasi frisch operiert war, dass diese Haare für sie schwierig bis gefährlich sein könnten, wenn sie einatmet. Und auch da denke ich jetzt mit einem gewissen Lebensalter und auch einer Lebenserfahrung, dass es mir fast leid tut für meine Mutter, dass sie, also Gott sei Dank hat sie das alles so überlebt und es ist nie wieder ein Krebs oder irgendein, es ist nie wieder gekommen, Gott sei Dank. Aber ist das vielleicht für sie auch eine Art von etwas so unausgesprochen, also nicht unausgesprochen weitertragen müssen, aber sie hat vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, oder wir haben einige Male darüber gesprochen, aber das Leben ging dann doch sehr schnell ganz normal weiter, trotz dieser ja lebensverändernden Diagnose. Gott sei Dank konnte sie ihr Leben weiterleben, es haben sich aber trotzdem auch innerhalb der Familie Dinge eben nicht geklärt. Also es war jetzt beileibe nicht so, dass die Schwestern das vielleicht auch, es gab nicht diesen einen Anlass, wo man beschlossen hat, jetzt lass uns mal an einen Tisch setzen und irgendwie in Frieden schließen. In unserer persönlichen kleinen Familie hat es aber dann sehr bald ein neues Ereignis gegeben und das war die Tatsache, dass unsere Mutter dann tatsächlich eine neue Ehe eingegangen ist mit Günther Grotkamp, dem Geschäftsführer unserer, wie sie damals noch hieß, WAZ. Und das ist so sehr symptomatisch, dass in dieser unserer Familiengeschichte die Dinge wirklich sehr Schlag auf Schlag geschehen sind, sodass ich manchmal das Gefühl habe, man hatte gar nicht ausreichend Zeit, auch nochmal in der Tiefe zu reden, zu reflektieren. ein bisschen auch die Zeit zu nutzen, bis das Emotionale sich so gesetzt hat, um dann ins Sprechen zu kommen, weil dann war eigentlich schon wieder das Nächste passiert.
Ja. Ich selbst habe den Vater meiner Kinder ebenfalls nach 19 Jahren Ehe, ich glaube, ihre Eltern waren auch 19 Jahre verheiratet, wenn ich richtig gerechnet habe, bis ihre Mutter ihn verlassen hat. Und ich habe auch eben den Vater meiner Kinder verlassen. Die waren damals 9 und 11. Aber noch heute spüre ich so eine Wunde, einen Schmerz bei meinen Kindern, welchen ich anscheinend bei ihnen ausgelöst oder hinterlassen habe, obwohl sie inzwischen 32 und 34 Jahre alt sind. Konnten Sie Ihrer Mutter diese Wandlung verzeihen?
Das ist eine sehr auch wichtige Frage, weil ich glaube, dass gerade meine Mutter möglicherweise ein Leben lang genau, und das wird Ihnen vielleicht ähnlich gehen, eben auch diesen Schmerz oder dieses schlechte Gewissen von, das musste ich meinen Kindern oder das konnte ich ihnen nicht ersparen, dass meine Mutter das möglicherweise auch immer mit sich getragen hat. Für mich persönlich, und da kann ich nur für mich und nicht für meine Geschwister sprechen, war das, also die Tatsache, dass sie mit Günther Gottkamp jemanden geheiratet hat, der unser Unternehmen als Geschäftsführer quasi nach dem Tod unseres Großvaters weitergeführt hat, weil der engste Vertraute, der bestgeeignetste und vor allen Dingen auch als Jurist irgendwie der fachlich kompetenteste, dass sie sich diesen Mann ausgesucht hat und die beiden sich ineinander verliebt haben. Ich konnte das immer verstehen. Also ich konnte es nachvollziehen, nicht weil mein Vater schrecklich war, sondern weil ich so gut irgendwie nachvollziehen konnte, dass diese Art des, also der Partnerschaft, des Ansprechpartners, sagt man das so? Also ja. Der Ansprechpartner, so, dass das für sie naheliegender und möglicherweise auch richtiger war, weil sie auch durch die Auseinandersetzung im Familienkreis um die Frage, wie wollen wir diese Zeitung zukünftig führen und wie wollen wir vor allen Dingen, es ging immer auch um diese einzig und allein um die Frage der Ausschüttungen. Also unser Großvater, um das kurz nur einmal zu beschreiben, hatte in einem Familienvertrag festgelegt, dass alles, was die Zeitung erwirtschaftet, bleibt in der Zeitung für Investitionen und was sie braucht, um Neudruckmaschinen, um quasi weiterarbeiten zu können. Und was dann davon über ist, das wird an die Eigentümer ausgeschüttet. Und diese Verträge waren sicherlich nicht hundertprozentig wasserdicht, sodass man dann anfing, darüber zu diskutieren, war es nicht so gemeint, dass man erstmal ausschüttet und nur eine gewisse Summe im Unternehmen bleibt, um zu investieren, zu reparieren und so weiter. Und unsere Mutter war so sehr eine Verfechterin der ersten Auslegung. Alles bleibt im Unternehmen. Und sie konnte trotzdem nicht in jahrzehntelang auch gerichtlichen Auseinandersetzungen dieses Recht einfordern, dass eben nicht 80% des Gewinnes ausgeschüttet werden. Und das ist eine Tatsache, die uns bis 2021, und das ist tatsächlich ja jetzt gerade mal 3 Jahre her, dieses Unternehmen begleitet hat und nur durch meine Geschwister und mich jetzt Gott sei Dank gelöst werden konnte. Auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, für sie war dieser dringende Wunsch, sich um das Unternehmen, um das Erbe ihres Vaters zu kümmern, viel mehr als irgendein Job, den sie ja gar nicht hatte. Also sie war nicht operativ tätig, sondern sie hat als Redaktionssekretärin gearbeitet. Sie hat Sitzungen protokolliert, interessanterweise auch noch über die Zeit hinaus, wo Günther Grotkamp schon Geschäftsführer war. Also da hat eigentlich die Eigentümerin für ihn als Sekretärin gearbeitet, weil es gar nicht vorstellbar war, dass eben eine dieser 4 Töchter in die operative Führung gegangen sind. Und trotzdem hat diese Art der Zusammenarbeit dazu geführt, dass sich 2 Menschen da sehr real und aus großer Überzeugung ineinander verliebt haben. Das war ein Segen für das Unternehmen, wenn man es mal so sieht, weil die beiden wirklich dann aus der Watz-Gruppe einen immer größer werdenden Konzern gemacht haben. Und trotzdem glaube ich, dass sie mir bis heute vielleicht das so, ich kann nicht für meine Geschwister sprechen, aber ich fand ihre Entscheidung mehr als nachvollziehbar und ich habe ihr diesen Schritt nie übel genommen. Ich fand es schwierig zu sehen, dass unser Vater eben diese Option nicht hatte, weil es ist immer ja dann so, wenn einer die Entscheidung trifft, sich für einen neuen Partner zu entscheiden, dann ist es für den, der diese Freiheit nicht hat oder nicht in Anspruch genommen hat, natürlich doppelt schwer. Und trotzdem half da, glaube ich, sehr dieser enge Zusammenhalt von uns Kindern auch zu unserem Vater über die Pferde, dieser enge Verbund, weil ich kann mir wenig Konstellationen vorstellen, in denen Familien so viel Zeit in ihrer Freizeit miteinander verbringen, wie wir es mit unserem Vater getan haben.
Auch aufgrund der Pferde?
Aufgrund der Pferde, genau.
Weil, sagen wir mal, diese Beziehung zum Vater, der ja verlassen worden ist, kann ja in einem Kind auch auslösen, dass man wie so eine Art ein bisschen Mitleid mit dem Menschen hat und dann vielleicht sich ganz besonders auch wieder um ihn kümmern möchte. Also eine räumliche Trennung, ich nehme an, er ist ausgezogen, kann ja auch eine starke Verbindung sein oder die Verbindung sogar doch verstärken. Also ich zumindest empfinde das immer so, wenn mein Mann 3 Monate auf Expedition geht, dann habe ich immer das Gefühl, wenn er weg ist, dann bin ich noch näher an ihm, also von meinem Gefühl. Und das ist, finde ich, eigentlich einen schönen Gedanken auch, dass Sie sagen, die Pferde haben dann eigentlich auch noch mal mitgeholfen, dass man sich immer wieder sieht, immer wieder verbindet.
Es hat eigentlich gar keine Veränderung in unserem Leben, also von uns Kindern gegeben, weil unsere Eltern sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass auch mein Vater, als er dann ein eigenes Haus bezogen hat, dass das einfach sehr nah zu dem Haus war, wo meine Mutter gelebt hat. Wir nachmittags unseren Stall, dafür war es natürlich ein Segen, dass wir sowieso immer nachmittags am Stall bei und mit unserem Vater waren. Und die Wochenenden, also wir hatten eigentlich schon eine Struktur durch diese zwei unterschiedlichen Lebensräume, zu Hause in Essen-Bredeney und Stall in Essen-Harzopf. Daran hat sich einfach nie irgendwas geändert. Und das hat, glaube ich, dieses Band auch ausgemacht, was es ohne diese Pferde und ohne diese Liebe zu einem gemeinsamen Sport, der es ja dann auch irgendwie ist, und da auch eine gemeinsame Verantwortung für das, was wir da tun. Dieses Band ist einfach nie durchtrennt worden. Und meine Mutter hat trotzdem ein Leben, ihr Leben nochmal neu ausrichten können. Und ich glaube, das war auch nach ihrer Erkrankung eine wahnsinnig richtige und gute und auch sie sicherlich glücklich machende Entscheidung, nach eigenen Vorstellungen wirklich nochmal einen Neuanfang zu machen. Und ich hoffe, dass, wenn sie diesen Podcast hört, sie sicher sein kann, dass es darf kein schlechtes Gewissen geben, sondern es ist eine Entscheidung gewesen, die in ihrer Zeit und für sie absolut die richtige war.
Sie sind ja nun seit 2018 die Nachfolgerin ihrer Mutter als Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe und sind damit, habe ich zumindest so gelesen, eine der mächtigsten Frauen Deutschlands geworden. Haben Sie denn schon früh davon geträumt, einmal das Familienunternehmen zu übernehmen?
Nein.
Zu führen und zu lenken?
Nein, also sicher nicht habe ich von Führung geträumt. Ich habe sehr früh mir gewünscht, Journalistin zu werden. Ich habe wahnsinnig gerne geschrieben, ich habe wahnsinnig gerne gelesen. Ich habe während meiner Schulzeit Praktika in Zeitungsredaktionen gemacht und ich fand einfach diesen Betrieb, dieses irgendwie auch sehr intellektuelle Tun, dieses Schreiben, was da draußen passiert und sogar mit meinen kleinen Praktikanten Beiträgen, die dann in der Zeitung gedruckt wurden und dieses Teilhaben von etwas, was da draußen die Menschen beschäftigt, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich habe mir ziemlich klar vorgenommen, dass ich das gerne machen möchte. Ich habe mich nach dem Abitur direkt bei der Deutschen Journalistenschule in München beworben. Habe allerdings den Fehler gemacht, dass ich meine Reportage, die man einreichen musste zur Bewerbung, am Abend vor Abgabe meinem Stiefvater, also Günther Grotkamp, gegeben habe. Er möge dann nochmal drüber gucken. Und am nächsten Tag kriegte ich ein komplett rotes, es waren ja mehrere Seiten, aber er hatte einfach alles umgeschrieben, alles umgestellt, gesagt, so kannst du das auf keinen Fall abgeben. Ich habe das dann entsprechend seiner Anmerkungen neu geschrieben und bin dann nach 6 Wochen sehr erwartungsvoll zum Briefkasten gegangen, weil ich wusste, jetzt kommt die Rückmeldung. Und ich bin abgelehnt worden. Schade eigentlich, weil ich bis heute glaube, hätte ich meine eigene eingereicht, meine eigene Reportage, dann wäre es anders ausgegangen. Kann man natürlich jetzt gleich sagen, aber...
Ja, es waren halt nicht Sie.
Es war nicht ich und es war... Und Günther Grotkamp war eben auch nie ein Journalist. Und er war ein Justiziar und er hat sich sicherlich sehr viel mit den Strukturen unseres Unternehmens, also eines Medienunternehmens beschäftigt, aber er war kein Journalist. Und deswegen nahm mein Weg dann eigentlich ab da schon, also so mein Weg hatte so einen kleinen Knick gekriegt, weil das jetzt schon mal nicht klappte. Und dann bin ich nach München zum eigentlich zum Studieren gegangen und habe aber vorher ein Jahr hospitiert. Ich war bei der Süddeutschen Zeitung, Giovanni Di Lorenzo war, also genau so wollte ich gerne mal später Teil einer Redaktion sein, mit so einem wahnsinnig smarten Chefredakteur. Und wenn der reinrauschte, dann waren gleich alle begeistert. Und auch diese Art, wie der Chefredakteur natürlich über alles entschieden hat und sich ja nicht einer Praktikantin zugetraut hat, dass sie auch mal eine gute Geschichte bringen wird. Also das war halt ein bisschen auch eine andere Zeit. Ich war bei RTL, wir hatten in der Zeit eine 10% Beteiligung bei RTL und so kam ich auch da unter und habe eine ganze Weile Verkehrsberichte von der A9, also Unfallberichte gemacht mit einem Kamerateam und bin einige Male dann nach Hause gekommen in das Landesstudio und hatte also meinen Unfallbericht dabei und dann wurde ich immer sehr also dafür kritisiert, dass wir gar nicht in das Auto reingefilmt hätten. Also die Unfallopfer müsste man schon sehen, wenn wir schon vor Ort waren. Mhm. Und naja, ich habe das alles kennengelernt, habe dann mein Studium gemacht und bin von München dann nach Münster gewechselt und so ging es dann.
Ihre Mutter hat sich ja als Verlegerin Schritt für Schritt so einen Weg an die Spitze des Konzerns erkämpft. Es hat ihr ja auch nicht, wie Sie vorhin schon gesagt haben, jeder das so zugetraut. Man hat das also am Anfang gar nicht vermutet, dass sie das so schafft. Hat sich das heute für Frauen in Spitzenpositionen, so wie Sie es jetzt ja auch sind, wirklich zum Positiven verändert? Oder werden Zweifel, Missgunst und Unterschätzung bei Frauen nur anders verpackt?
Meine Antwort auf diese Frage wäre folgende. Meine Mutter hat unser Unternehmen als Aufsichtsratsvorsitzende geführt, nachdem sie aus ihrem Privatvermögen quasi die Mitgesellschaft, ja, die Familie Brost, herausgekauft hat. Das war mal der erste Schritt und danach hat sie mit dieser Mehrheit, 66,6% für unseren Familienstamm, den Springer-Deal ermöglicht. Also ohne diese Mehrheit, prozentuale Mehrheit an unserem Unternehmen, wäre der Springer-Deal damals wirklich auch bis heute eigentlich der spektakulärste Deal in unserer Branche, würde ich sagen. Für 1 Milliarde haben wir fast das gesamte Printportfolio des Springer-Konzerns erworben. Und meine Mutter hat im Zuge dessen einen Aufsichtsrat etabliert. Die Namensumbenennungen haben wir schon angesprochen. Sie hat, glaube ich, sehr viel strukturell vor allen Dingen intern verändert, plus durch diesen Megadeal sich damit eine Position geschaffen, die es vorher so bei Funke nicht gab und die es auch in der Branche, also diesen Mut und diese unternehmerische Entschlossenheit, so einen Deal natürlich begleitet von Managern aus dem Haus, also von Funke, aber sie war das Gesicht dieses Deals. Und trotzdem hat sie operativ, wie das auch unsere Aufgabe ist, und das schließt mich und meine Geschwister und mich mit ein, wir sind als Gesellschafter ein strategisches Gremium, die operativen Themen, quasi die Umsetzung liegt in den Händen unseres Managements. Wir geben den Weg vor, aber wir mischen uns bestenfalls nicht hinein ins Operative. Und so hat sie das immer gelebt, auch in der Außenwahrnehmung. Es gibt sehr, sehr wenig Fotos von meiner Mutter und die, die es gibt, die findet sie nicht gut. Es gab keine Kommunikation nach außen, es gab nicht dieses Familiengesicht, sondern man hat unsere Mutter quasi zu dem gemacht, was dieser Deal auf einmal an Fokus. Funke Medien war dann auf einmal die Nummer 3 in der Branche und nicht mehr das Sparbrötchen aus dem Ruhrgebiet. Das, was ich, glaube ich, anders mache und bewusst auch übrigens in Abstimmung mit meiner engsten Familie, also meinen Geschwistern und meiner Mutter, bewusst anders gemacht habe, war unserem Unternehmen in 2018 dann tatsächlich dieses Gesicht und am Ende auch die Stimme zu geben, die wir als Familienunternehmen in immer unsicher werdenden Zeiten, aber eben besonders auch für unsere Mitarbeitenden, für wichtig halten. Also eine Identifikation, eine Familie, die ihre Geschichte, ihre Mission, ihr Warum tatsächlich selber erklärt und nicht mehr erklären lässt durch Manager oder Kommunikationsabteilung. Das ist alles unendlich wichtig. Aber wir haben uns in 2018 dafür entschieden, dass wenn es jetzt einen Generationswechsel gibt, dann mit einem anderen Verständnis der Führung auf Eigentümerebene. Und so wurde ich sicherlich die letzte Verlegerin, die Funke Mediengruppe haben wird, weil es ist keine Konstellation, die meine Geschwister und ich uns für die nächste Generation so vorstellen. Es ist aber für das, was wir seit 2018 gemeinsam erreicht haben, genau der richtige Schritt gewesen, weil, jetzt komme ich auf Ihre Frage, als Frau in dieser Branche anzutreten, in einer Zeit 2018, 2020 war irgendwie trotz der ja schon klar absehbaren Krisen, gerade der Digitalisierung, die in so unfassbarem Tempo in allen Branchen voranschreitet und die Medienbranche sich da immer noch so fast zu satt zurücklehnt und denkt, bisschen geht's ja noch, Paywall, digitale Abos, können wir ja alles mal machen. So eine richtige Idee, wie wir es machen, haben wir nicht. Erstmal gucken, was die anderen so machen und dann so. Und eigentlich war da schon allerhöchste Eisenbahn. Und wir haben uns trotzdem noch sehr mit uns selbst beschäftigt, auch als Branche. Und bei Funke nochmal extra, weil es gab nach wie vor ungeklärte strategische Auffassungen über die Zukunft der Funke Mediengruppe. Und wenn man dann als jetzt mittelalte Frau, ich sag mittelalt deswegen bewusst, weil ich finde, ich passe eben nicht in das, was mir dann von außen auch immer so auf, oder diese Vergleiche mit Friede Springer oder auch Liz Mohn, die passen nicht nur altersmäßig nicht, sondern die passen vor allen Dingen nicht, weil ich bin keine Erbin, ich bin keine Witwe, ich bin eine Zeitungserbin, eine Verlagserbin, aber ich bin keine Witwe. Ich übernehme nicht das Lebenswerk meines Mannes im Sinne von, er war der Verleger, der Gründer, und weil er jetzt nicht mehr da ist, muss ich es irgendwie weiterführen. Und dafür brauche ich Menschen, die mir dabei helfen, sondern ich bin damit groß geworden. Ich bin, wie meine Geschwister auch, in einer Familie groß geworden, wo die Schlacht um das Unternehmen unsere Kindheit geprägt hat, unsere kleinste, engste Familie, man kann das tatsächlich auch so nennen, zerstört hat. Unsere Eltern, die Ehe unserer Eltern, die da dabei in die Brüche gegangen ist, das Leid meiner Mutter und ihrer Schwestern aus diesem Krieg kann man es fast nennen, heraus, einfach vollkommen die persönlichen Bindungen aufrechterhalten zu können. Und dann da anzutreten und zu sagen, intern ist schon wahnsinnig viel nicht in Ordnung. Und dann in einer Branche quasi ein Unternehmen zu vertreten, wo ich erinnere mich an meinen ersten Auftritt in Berlin, als ich erstmals als Aufsichtsratsvorsitzende von Funke beim VDZ, also Zeitschriftenkongress, auf der Bühne eine Keynote gehalten habe. Und vor mir saßen wirklich nur Herren in Anzügen, die mich sehr, das war so eine Mischung aus großem Interesse. Was wird sie uns jetzt erzählen? Aber natürlich auch abschätzigem, so dieses ganz süffisante Lächeln. Und viele der Herren treffe ich halt jetzt immer noch und denke, das mit dem Lächeln, das ist irgendwie auf der Strecke geblieben, weil dem einen oder anderen, glaube ich, konnte ich schon beweisen, dass es gut ist, dass Funke jetzt eine Verlegerin hat. Und das meine ich nicht irgendwie aus dem Eigenlob heraus, sondern ich glaube, dass ich mir einfach angeeignet habe, aus genau dieser Sorge hier Trittfehler zu machen, nicht gut genug zu sein, nicht ausreichend kompetent zu sein. Ich stehe immer für die Funke Mediengruppe auf diesen Bühnen. Und ich möchte mir niemals nachsagen lassen, dass ich nicht gut vorbereitet oder fachlich nicht ausreichend gut begleitet, beraten. Ich muss nicht alles wissen, aber wenn ich mich schon da vorne hinstelle und den Mund aufmache, dann möchte ich niemals, dass meine Familie zu Hause sitzt und sagt, das hätte sich mal besser sparen können. Ich stehe sehr klar zu all den, das kann man jetzt schon sagen, nach 7 Jahren. Ich habe schon ein paar Aufreger in diese Branche gebracht, aber jeder einzelne war mir persönlich wichtig.
Ein Aufreger war ja, dass Sie 2022 aus dem Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger ausgetreten sind. Sie begründeten diesen Schritt mit dem Umgang des damaligen Verbandspräsidenten Matthias Döpfner mit der Affäre Reichelt, nämlich dem Versuch des kollektiven Beschweigens einer brutalen Machtmissbrauchs gegenüber Frauen in der Medienbranche. Und damit haben Sie ja schon so ein richtiges Zeichen gesetzt. Mussten Sie eigentlich in dem Punkt doch vielleicht ein bisschen länger überlegen, ob Sie den Mut aufbringen, das zu machen? Weil ich meine, das war ja sicherlich schon ein ganz schöner Schlag, den Sie da vollbracht haben.
Und Sie meinen, ich musste allen Mut zusammennehmen, um auszuholen und zuzuschlagen. das hatte gar nichts mit Mutigsein zu tun, sondern mit einer so klaren Überzeugung. Und dann bin ich natürlich wieder bei meiner Familie, bei meinen Eltern, bei den Werten, die wir da mitgegeben bekommen. Also diesen Kompass, den man hat oder man hat ihn nicht. Und ich finde, der ist sehr fragwürdig und in Frage gestellt worden, als es um die Art und Weise ging, wie ein öffentlich gewordener Compliance-Fall im Springer-Konzern in unserer Branche gehandelt wurde. Also die Tatsache, dass es in dieser damaligen Springer, also Bild-Redaktion, zu Übergriffen gekommen ist, dass sich Frauen beschwert haben und anschließend bedroht wurden oder sich dann einen Weg in die Öffentlichkeit gesucht haben. Das war nun mal faktisch passiert. Und dass Matthias Döpfner, damals Präsident unseres Zeitungsverbandes, also des BDZV, es für angemessener hielt, darüber nicht zu diskutieren innerhalb des Verbandes, sondern es als eine Springer-interne Angelegenheit quasi auf sich beruhen zu lassen. Die hat mir natürlich als Zuständige, als Verantwortliche für ein etwas kleineres, aber eben auch sehr großes Medienunternehmen sehr zu denken gegeben. Übrigens auch im Hinblick auf, wir zahlen da einen Millionenbeitrag, um in diesem Verband ein Mitglied zu sein. Und wenn wir da kein gemeinsames Verständnis haben von, für mich sind das Werte, dann muss ich mich schon fragen, ob es für uns der richtige Verband ist, in dem wir da Mitglied sind. Und manchmal ist es ja im Leben so, dass die Klarheit, die man dann über den Austausch, über das Miteinander diskutieren bekommt, dass die einem die Entscheidung tatsächlich sehr erleichtert. Und da überhaupt keine Diskussion gewünscht war, mir außerdem noch das ein oder andere Präsidiumsmitglied dann auch empfohlen hat, ich könne ja auch gerne im Präsidium Mitglied werden. Ich hätte dann nur keine Stimme, aber dann wäre ja auch eine Frau dabei. Da habe ich nur gedacht, es ist wirklich auch aus unternehmerischer Sicht, es ist geschäftsschädigend. Es ist geschäftsschädigend, wenn wir alle, wir Medienhäuser auch in Zukunft gucken müssen, wie begeistern wir zukünftige Journalistinnen und Journalisten für uns zu arbeiten. Und wenn das Usus ist und keiner sagt, das geht nicht, was in der Bildredaktion publik geworden ist, dann frage ich mich schon, ob meine Geschwister und ich, die wir hunderte von Millionen auf den Tisch gelegt haben, um unser Unternehmen quasi in eine sichere Zukunft zu führen, das lasse ich mir nicht kaputt machen von einem Selbstverständnis, wie man in den Medienhäusern mit Menschen umgeht. Und das gilt übrigens nicht nur für Frauen, das gilt für jegliche Randgruppen und ganz grundsätzlich für den Umgang miteinander. Wenn jemand sich zu Unrecht bedrängt oder was auch immer fühlt, dann muss es die Möglichkeit geben, offen und ehrlich darüber zu sprechen. Wir haben bei Funke dann eine eigene Stabsstelle initiiert, die sich Cultural Affair nennt. Wir wollen wirklich auch dafür Sorge tragen, weil es genauso gut auch bei Funke passieren kann. Es muss nur ganz klare Strukturen und Wege geben, wie man damit umgeht. Der Weg darf nie sein, und auch das ist leider gerade auch für die Medienbranche überhaupt nicht vom Tisch zu fegen. Es gibt genau auch die andere Seite des bewussten Beschädigens und Diffamierens und Menschen, die einander aus welchen Gründen auch immer irgendwas ans Zeug flicken wollen. Also mir ist nur wichtig, wir leben in Zeiten, wo gerade diese jüngere Generation viel mehr Wert auf den sogenannten Purpose legt und auf die Art, wie Mitarbeitende und Führungsebenen ja miteinander umgehen. Und das war mir an dieser Stelle wichtig. Dadurch haben wir die Chance gehabt, uns quasi auch nochmal sehr selbstkritisch zu hinterfragen, wie sind wir da eigentlich aufgestellt. Aber die Tatsache, dass dieser gesamte Verband darüber nicht, und das war dann wirklich dieses laute Schweigen, dass nicht einer gesagt hat, das geht so nicht, das können wir uns so wirklich nicht leisten, der hat dann zum Austritt geführt. Übrigens, wenn immer Sie sind ausgetreten, also es ist ja die Funke Mediengruppe, die das Mitglied ist, aber auch interessant für unsere Branche, aus die Funke Mediengruppe wurde Sie gemacht, und mit Sie war man dann sehr schnell bei Julia Becker gegen Matthias Döpfner, 1,67 Meter gegen, weiß ich nicht, 2,05 Meter. Das ist wahrscheinlich erwartbar gewesen, aber ich möchte nochmal auch betonen, Matthias Döpfner hat sich für diesen Weg entschieden, das steht ihm vollkommen frei. Nur in dieser Konstellation, wir sind ein Verband, er ist der Chef, da muss schon geklärt werden, wie man ein solches Problem angeht. Und Schweigen, finde ich, ist jetzt von allem eigentlich die schlechteste aller Optionen.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Zeit, wo Sie eben abgelehnt worden sind bei der Journalistenschule. Und dann haben Sie ja erst in München Germanistik, Anglistik und Theaterwissenschaften studiert, haben die dann in Münster fortgesetzt. Und in dieser Zeit begegneten Sie auch Ihrem heutigen Mann und verliebten sich ineinander. Die Verbindung war für Ihren Vater so wie der Sechser im Lotto, denn Ihr Mann ist Otto Becker, der erfolgreiche Springreiter, Mannschafts-Olympiasieger von Sydney 2000 und seit 2009 auch Bundestrainer der deutschen Springreiter. Macht er auch immer noch, wurde, glaube ich, gerade noch mal verlängert. Mit ihm gab es dann plötzlich so jemanden in der Familie, der so aus dem gleichen Stall kam, kann man eigentlich im Doppeldeutigen so sagen, also sozusagen seelenverwandt. 1998 zogen sie dann zusammen mit ihrem Pferd, also haben sie mitgebracht, ihr Pferd, nach Steinfeld in der Nähe von Bremen. da eben ihre neue Liebe, dort als Springreiter im Profistall Mühlen des Unternehmers, Züchters, Veranstalters und dreifachen Europameisters Paul Schockemühle angestellt war. Ich nehme an, das war nicht ganz so leicht für Sie, weil Sie mussten ja diesen Mann auch irgendwie gleich mit seiner Leidenschaft teilen. Oder gab es da immer wieder so Oasen der absoluten Zweisamkeit?
Also die gab es, Gott sei Dank, sonst hätten wir nicht drei Kinder. Es ist, wenn ich so zurückschaue, denke ich manchmal, es ist schon wirklich viel, was da so in meinem Leben passiert ist. Und ein bisschen auch immer unter die Überschrift gut passt, das hätte ich so nicht erwartet. Also ich habe mir, glaube ich, immer gewünscht, gerade durch die vielen Turnierbesuche mit meinem Vater und meinen Geschwistern, wir sind häufig auch als Zuschauer in die Dortmunder Westfalenhalle gefahren oder zu dem großen CIO in Aachen. Also wir waren auch immer sehr als Zuschauer begeistert von diesem Sport. Und natürlich kannte ich meinen Mann Otto Becker aus dem Fernsehen, also von den großen Turnieren dieser Welt. Da hat man ja Autogrammkarten gesammelt und ich hatte eine ganze Sammlung von Autogrammen berühmter Reiter. Leider habe ich es auch nie geschafft, dass Otto mir mal ein Interview gegeben hat, weil er war irgendwie für sowas nicht so zu haben. Aber es war schon so, dass ich ihn wirklich sehr, also so richtig Fangirl-mäßig angehimmelt habe. Und als wir uns dann tatsächlich mal persönlich auf einem Reitturnier etwas näher kennengelernt haben, da fand ich ihn auch als Mensch sehr interessant. Ich glaube sicher, dass die Begeisterung meines Vaters gerade für diesen Profisport, für diese Welt, Hans-Günther Winkler, Frankes Lothar, Ludger Beerbaum, das waren so die Stars der deutschen Reiterei, und Otto Becker eben auch, dass mich diese Faszination, die mein Vater mir so quasi mitgegeben oder vorgelebt hat, dass die schon einen Anteil daran hatte, dass es dann ein Springreiter wurde, in den ich mich verliebt habe, weil ich auch ganz ehrlich nicht ausschließen möchte, dass es vielleicht auch ein bisschen dieses Heilen ist das falsche Wort, aber mich hat eigentlich immer sehr beschäftigt oder ich habe das bewundert, wie sehr mein Vater seine eigenen Träume, wir sprachen das eingangs an, vielleicht nicht realisiert hat, weil er für seine Kinder und seine Familie in Essen geblieben ist. Und vielleicht hat es auch eine Rolle gespielt, dass mein Vater natürlich immer so diesen Wunsch hatte, dahin zu kommen. Und jetzt war das wie ein Entree in eine Welt, wo er sich sehr wohl gefühlt hat. Bis zu seinem Tod waren Turniere sein Leben und er ist überall mit hingereist und er war sicherlich Ottos größter Fan und hat so sehr in dieser Welt gelebt, die er vielleicht übrigens auch aus eigener Kraft so nie erreicht hätte. Man weiß ja gerade bei einer Sportkarriere, ich würde mir auch wünschen, ich wäre, keine Ahnung, eine tolle Tennisspielerin geworden, aber da gehört ja nun mal sehr viel mehr dazu als der reine Wunsch. Und diese Welt nachher dann nochmal von einer ganz anderen Seite, nämlich von der persönlichen kennenzulernen, diese Reitwelt, das ist ja wie ein Profisport, Springreiten, das ist wie ein fahrender Zirkus. Also sie sind das ganze Jahr unterwegs mit den Pferden, Championate, Olympische Spiele. Ich habe so viel großartige Veranstaltungen miterleben dürfen. Es ist aber ein so großer Unterschied, ob man das von der Tribüne irgendwo unterm Dach in der Westfalenhalle in Dortmund sich anschaut. Und die, meistens waren es ja Männer, mittlerweile gibt es sehr viel reitende Frauen. Und sich das anschaut und einfach begeistert ist und immer denkt, da wärst du gerne hinter den Kulissen und dem Stall und dieses Leben auf der Tour. Das heißt, man reist zusammen von Turnier zu Turnier und ist immer in so einem sehr, ja, wie eine Zirkusfamilie. Man gehört zu einer Welt, wo man auch sehr gut beschützt ist. Also gerade so der Stallbereich auf den großen Turnieren, da dürfen keine Zuschauer rein. Und da herrscht diese wunderbare Atmosphäre, wenn die Pferde da untergebracht sind. Es ist ja immer wie so eine Zeltstadt und es gibt wahnsinnig viel Sprachen, Menschen aus aller Welt, Pferdepfleger, also ganz viele Hunde, kleine Kinder. Ich habe mich da immer sehr aufgehoben gefühlt.
Es war kein Dorn im Auge sozusagen, dass jetzt der neue Mann vielleicht nicht so viel Zeit hat. Also Sie mussten ihn sozusagen nicht wirklich teilen.
Naja, ich musste ihn sicher mit den Pferden teilen, weil es ist nun mal so, als Profireiter verbringt er sicherlich 8 Stunden auf dem Sattel, also im Sattel auf dem Pferd. Und das ist schon mal ein sehr individuelle Tätigkeit. Aber das gemeinsame Reisen und Erleben der Turniere, das war natürlich unser gemeinsames Leben. Teilen muss ich ihn leider schon. Also als ich mich dann, Sie haben das angesprochen, 1998 entschieden habe, aus Münster und meiner wirklich süßen Wohnung in der Innenstadt an der Lambertikirche, also da meine Sachen zu packen, um zu ihm zu ziehen, hatte ich etwas unterschätzt, dass die Tatsache, mein Mann trainierte in der Zeit die jordanische Prinzessin Haya, dort auch stationiert war, und dass dann doch neben dem bisschen Freizeit, was noch blieb, einfach sehr viel Zeit für die Betreuung und Bespaßung von Haya, also Bespaßung im Sinne von, sie war seine Schülerin und brauchte sehr viel Zuspruch und man musste sehr viel über Themen mit ihr sich austauschen. Also wohlgemerkt immer er. Ich war da nicht so gewünscht, aber das war schon für mich eine Erfahrung. Diese Zeit ging sicherlich, glaube ich, 3 Jahre, dass wir also immer zu dritt irgendwo unterwegs waren.
Trainierte, nur damit die Hörer das verstehen, trainierte für was? War die eine Profireiterin?
Also sie war, ich würde mal behaupten, sie war jetzt reiterlich nicht so viel besser als ich, aber ihr Ziel, und sie hatte halt einen unglaublich großartigen Vater, den jordanischen König Hussein, der damals leider schon krank war, aber er hat so sehr den Wunsch seiner Tochter unterstützt, bei Olympischen Spielen teilnehmen zu können, ihr Land, Jordanien, im Springreiten zu vertreten. Das war der Auftrag, den mein Mann bekommen hatte von seinem Arbeitgeber Paul Schockemühle. Und es blieben 3 Jahre, um Haya auf die Olympischen Spiele in Sydney vorzubereiten. Und das brauchte natürlich wegen wirklich einem vorhandenen Level wahnsinnig viel Zeit, tolle Pferde und ein immenses Selbstbewusstsein von Haya, wofür ich sie dann doch bewundert habe, das so durchzuziehen. Aber am Ende war es für mich, die ich aus einer ganz anderen Welt kam und vielleicht auch hier ein bisschen den Prinzen auf dem weißen Pferd mir gewünscht habe, der mich rausführt aus dieser zerstrittenen, schweren Medienwelt, Watz-Kosmos in Essen, der mich hineinbringt in eine ganz andere Welt, wo ich wirklich es ist noch nicht so lange her, dass Menschen irgendwann aus diesem Reitumfeld festgestellt haben, dass ich eigentlich einen ganz anderen Hintergrund habe. Ich war da wirklich sicher, also 15 Jahre mehr oder weniger komplett inkognito, die Frau von Otto, an der Seite von Otto, und das war's. Und das hat sich wahnsinnig gut angefühlt, nicht irgendwelche Erwartungen oder Streitereien. Also das Essen war in dieser Zeit sehr, sehr weit weg. Und trotzdem bin ich in eine Welt reingekommen, wo ich auch wieder, und das ist vielleicht die Parallele auch zu meinem Werden und Auftreten als Verlegerin, wo ich überhaupt nicht automatisch hineingehörte in eine Gemeinschaft von Reitern. Reiter heiraten eigentlich Reiterinnen oder mindestens Frauen, die irgendwie auch gut sind im Sattel, und das hatte ich alles nicht. Ich war quasi Fan und habe so sehr amateurhaft geritten, brachte auch ein Pferd mit nach Mühlen, das ist der Platz, also wo Paul Schockemühle seine große Reitanlage hat, und stellte dann tatsächlich beim ersten Ritt fest auf seiner Anlage, dass es nicht ein Hindernis in meiner Höhe gibt, über das ich auch elegant hinüberspringen kann. Und
Also die waren alle zu hoch.
Die waren zu hoch und Otto kümmerte sich halt, dann musste sich um die Prinzessin kümmern. Und da war mir dann relativ schnell klar, das mit dem Reiten, das stelle ich dann wieder ein. Ja, und insofern bin ich auch hier meiner Familie und besonders, also für meinen Vater war es toll. Der war ab dann, wie Sie sagen, im Himmel. Meine Mutter fand es, glaube ich, eher schwierig, war aber, glaube ich, auch so klug in dem Verstehen, dass ich diese Zeit vielleicht genau jetzt brauche, um einmal auszubrechen. Es war noch nicht mal so eine Revoluzzer-Aktion, sondern es war wirklich eine wahnsinnig wichtige Lebensentscheidung, mit diesem Mann dieses Leben zu beginnen und auch eine Familie schnell gründen zu wollen. Und dass sie hat mir mal gesagt, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Sie hat es all ihren Kindern gesagt, macht, was ihr wollt, lernt was, entwickelt euch. Und eben in meinem Fall, gründe deine Familie und wenn du soweit bist, dann wirst du wissen, wann es Zeit ist, zurück nach Essen zu kommen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie mir dieses gute Gefühl gegeben hat, geh mal in deine Reitwelt und dann schauen wir mal, was passiert. Aber am Ende hat sie einen ähnlichen Weg gewählt damals.
Im gleichen Jahr 2000, als ihr Mann bei der Olympiade in Sydney Gold holte, heirateten sie auch und sie wurden schwanger. Und für ihn war es ja die zweite Ehe. Er war zuvor mal mit der Profireiterin Nicole Uphoff verheiratet. Und 2001, sie waren 29 Jahre alt, kam dann ihre erste Tochter Mia zur Welt. Konnte denn ihr Mann da so bei der Geburt dabei sein oder war das so wie bei meinem Vater, der war immer irgendwie bei meiner Geburt, bei der Geburt meiner Schwester, der war immer irgendwann in irgendeiner Olympiade, irgendeiner Weltmeisterschaft. Also der kam irgendwie, glaube ich, erst Wochen später, um sein Baby mal anzuschauen.
Das tut mir übrigens leid für Ihre Mutter, weil das...
Ja, meine Mutter behauptet, aber die ist so jemand, die findet alles im Nachhinein, auch ganz schlimme Sachen, immer nicht schlimm. Die sagt immer, das war früher nicht so. Also sie findet heute noch ein bisschen komisch, wenn Männer bei Geburten dabei sind.
Interessant ist das insofern, als dass meine Mutter, ich bin quasi das erste ihrer Kinder, die sie zur Großmutter machte. Und auch da haben wir während meiner Schwangerschaft genau über dieses Worst-Case-Szenario, für mich Worst-Case-Szenario gesprochen. Was mache ich denn, wenn die Geburt... wenn es losgeht und Otto ist nicht da. Und meine Mutter hat das sehr klar immer, also da war kein Gedanke, dass der Vater im Kreißsaal dabei ist und das war ja auch sicher überhaupt nicht üblich. Vielleicht auch deswegen habe ich schon mit Beginn und dem Werden meiner eigenen kleinen Familie ein so großes Bedürfnis nach viel mehr Zusammenhalt und einem auch anders machen gehabt, als es möglicherweise in meiner Familie so vorgelebt wurde. Vielleicht auch oder ganz sicher getrieben durch die vielen Auseinandersetzungen, die alles zum Auseinanderbrechen gebracht haben, habe ich wie jede junge Mutter mir vorgenommen und ich werde alles jetzt ganz anders machen und es fängt schon mal damit an, dass Otto sicher dabei ist. Ich glaube, mein Mann fand das jetzt nicht so naheliegend und hätte gerne vielleicht es anders geregelt. Aber das war mir wichtig. Und er hat es tatsächlich bei allen drei Kindern, um das mal vorwegzunehmen, geschafft. Jede Geburt, wie gesagt, dreimal, stand unter maximal, Gott sei Dank, aber jetzt nur logistischen schlechten Sternvoraussetzungen, weil immer irgendein Turnier anstand. Bei der ersten Geburt von Mia stand mein Mann komplett im Reitdress im Kreißsaal und raunte dann nur dem Chefarzt zu, er müsste hier in 2 Stunden raus sein. Und der Chefarzt oder Gynäkologe, dieser Arzt war gleich auf Seiten meines Mannes und drehte so, das werde ich nie vergessen, mit so einer Handbewegung den Wehentropf, an dem ich nun schon hing, auf Max. Also man konnte klar sehen, Min und Max war da draufgeschrieben und er schob dieses Rädchen so nach oben und dann dauerte das eine Viertelstunde und ich bekam dann Wehen. Und ja, aber es hat alles geklappt. Mia kam auf die Welt und Otto war quasi schon auf dem Weg dann kurz danach zum Reitturnier. Und das ist aber sicherlich ein Teil unserer auch besonderen Geschichte, also was jetzt meine kleine Familie angeht, wir haben immer geschafft, dieses Profisportlerleben zu vereinbaren mit einem ganz normalen Familienleben, der für mich Zusammenhalt und schöne Erlebnisse und Erinnerungen bedeutet, so dass es immer schwierig ist, aber sich auch mal die Auszeit zu nehmen oder die Zeit für Familie ohne Pferde, das ist eine Tradition, dass wir das ganz sicher zweimal im Jahr tun. Und es ging aber sicherlich auch los mit der für mich so stimmigen Überschrift. Das habe ich mir anders vorgestellt. Also ich sah uns da wochenlang gemeinsam das Kind schaukeln und am nächsten Tag, als ich dann aus dem Krankenhaus war, war mein Mann schon zu einem Turnier nach England unterwegs.
2004 kam dann ihre zweite Tochter Marlene zur Welt und 2006 ihre dritte Helena. Viele Jahre lang lag ja ihr Fokus wirklich auf dem Muttersein und Ehefrausein. Gestern Abend bei einem Essen mit einer Freundin habe ich so erstmals dieses modische Wort gehört. Das ist anscheinend so eine Bewegung, die jetzt irgendwie in ist. Die heißt Treadwife. Also ich habe das noch nie gehört gehabt. Das soll so eine Abkürzung sein für traditionelle Ehefrau, was anscheinend jetzt wieder ganz angesagt ist. Es gibt also Influencer jetzt schon, die also richtig viele Followers haben. Also die repräsentieren so eine Frau, die nicht arbeitet, die zu Hause ist, schön kocht, dekoriert, immer perfekt gekleidet ist, die sich ganz viel um ihre Kinder kümmert, die dem Mann auch ganz viel Aufmerksamkeit schenkt, die sich aber auch pflegt, hübsch aussieht. Also ein bisschen so 50er-Jahre-like, immer da ist. Vielleicht hat sie eine Haushaltshilfe, das ist glaube ich nicht normal, aber es ist sozusagen so ein neuer Trend, dass man wieder so ganz klare Rollenverteilungen hat, um vielleicht auch den Mann nicht zu verlieren, um auch wieder so ein bisschen begehrlicher zu sein und nicht so dieses, oh, die Frau könnte ja mir auch meinen Vorstandsvorsitz wegnehmen. Also so ein bisschen wieder so ganz zurückgerudert, ich tu dir nichts. War das denn für Sie immer so eine Selbstverständlichkeit und auch so ein Bedürfnis, in erster Linie einfach bei den Kindern zu sein?
Ganz klares Ja. Zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben, Treadwives, kann ich, und das soll wirklich jetzt nicht zu tief in die Tiefe gehen, aber ich kenne viele Studien dazu und auch was den Social-Media-Konsum genau dieser jungen Frauen angeht und damit verbunden mit einer politischen Ausrichtung sehr, sehr konservativ und also Erhebungen, die einfach beweisen, dass dieses sehr tradierte sich zurücknehmen, er sorgt fürs Einkommen und sie sieht zu, dass zu Hause alles adrett und in Schuss ist. Solche Menschen wählen leider auch die falschen Parteien. Und da frage ich mich schon, ob Sie und ich, die wir eigentlich für ein Frauenbild stehen, selbstbewusst und eben, wo es keinen Unterschied macht, ob wir in unserem beruflichen Tun, wir werden da sicherlich als Frauen nochmal besonders gehört für das, was in einer, beispielsweise jetzt bei mir, Medienbranche bisher Männer gesagt haben. Aber ich wünsche mir so sehr für meine eigenen Mädchen, dass sie sich immer sehr selbstbewusst darauf verlassen können, wer sie sind, was sie können, welchen Weg sie gehen und mit wie viel Kompetenz und guten Gaben, gutem Rüstzeug sie genau dann auch den für sie bestmöglichen Weg wählen können. Also die Selbstbestimmtheit. Und diese Selbstbestimmtheit und dieses Ich weiß auch, wer ich bin, das hat mir, glaube ich, genau diese Freiheit geschenkt, zu wissen, ich möchte mir eine Zeit nehmen und das sind nicht nur 12 Monate und dann geht Mia schon, bringe ich sie morgens in die Krippe und hole sie abends um 6 wieder ab, damit ich in meinem Job sein kann. Wohlgemerkt, es gibt unendlich viele Frauen, die das tun müssen, weil sie einfach sonst ihr Leben nicht finanziert kriegen und auch ihr Kind nicht ernähren können. Aber mir war mir hat ein Gefühl der Sicherheit immer den Weg gewiesen. Und mein Weg als Mutter war einer, für den ich zutiefst dankbar bin, weil die Zeit, die ich mir hier auf diesem Hof nehmen konnte, die hat in mir, Gott sei Dank, diese Seite sehr, sehr vollständig auch aufblühen lassen, die ich natürlich auch als Frau in mir trage, eine Mutter zu sein, mich um alles hier kümmern zu können. Ich habe mir diese Zeit bewusst genommen, mich ausschließlich um meine Kinder zu kümmern. Ich habe mir mit meinem Mann, aber eigentlich habe ich diesen Platz hier in Albersloh ausgesucht. Wir haben ja eine Reitanlage gebaut, ein sehr, sehr altes Haus uns ausgesucht, in dem ich mich in dem ersten Moment, wo ich über die Türschwelle gegangen bin, sofort sicher, geborgen und zu Hause gefühlt habe, wie ich das noch nie in meinem Leben, nicht weil ich nie ein Zuhause hatte, aber ich bin in dieses sehr alte Haus gekommen und konnte einmal so ganz tief durchatmen und wusste, hier ist gut. Leider war das Haus damals hatte ein bisschen niedrigere Decken, so dass es für mich sehr gut war. Aber als ich meinen Mann dann 2 Wochen später hierher brachte und das Haus quasi schon gekauft hatte, stellte ich fest, dass Otto zum Beispiel nicht in die Küche passte, weil die Decken, wie das in diesen alten Kotten so üblich ist, auch aus Wärmegründen, also Wärmedämmung. Je niedriger die Decke, desto einfacher kann man es warm halten. Nur das waren alles keine Argumente, die mein Mann so stehen lassen wollte, wenn er halt in jedem Raum stehend den Kopf nicht richtig gerade halten konnte. Das hatte dann zur Folge, dass wir das Ganze nach unten hin ausgegraben haben. Also das gesamte Haus etwas nach unten ausgraben konnten, um die Deckenhöhen zu verändern.
Weil es keinen Keller hatte.
Weil diese Häuser wirklich auf dem Lehmboden stehen. Das, Gott sei Dank, ging hier. Aber ich glaube, diese Zeit an einem Ort mir ganz bewusst für meine Mädchen nehmen zu können, die hat etwas in mir, ich würde nicht sagen geheilt, aber so gut ins Gleichgewicht bringen lassen, dass ich sicher nicht bin, wie manche Frauen, denen ich begegne und die dann so sehr hadern mit beruflich erfolgreich und irgendwie die Familie kommt immer zu kurz. Das habe ich überhaupt nicht. Hat aber auch damit zu tun, dass dieser Platz für uns angebunden an ein kleines Dorf hier im Münsterland bewusst gewählt wurde, weil ich mir vorgenommen habe, ich möchte so ein Netzwerk, also so eine Dorfgemeinschaft ist halt viel einfacher, wenn man andere Mütter, Fahrgemeinschaften und all sowas aufbauen möchte. Und zudem kommt eben eine kleine Lebensgemeinschaft, die wir hier haben, weil wir leben auf dem Hof, wir haben Mitarbeiterinnen, die hier wohnen. Und wir sind wirklich so eine kleine Community, wie eine Kommune.
Und ja, und ihr habt ja auch die Pferde. Also ihr habt ja auch eine Pferdezucht.
Genau. Und trotzdem ist so ein Leben in so einer Hofgemeinschaft eine ganz feste Konstante, wenn ich jetzt so an Corona denke, wenn man wirklich so eingekesselt, eingeschlossen ist, dann sind es aber doch relativ viele Menschen, die, mit denen man alles teilt. Wir feiern die Geburtstage, wir haben aber auch genauso eine Krise gemeinsam durchlebt. Und die Kinder, und das ist eigentlich der Punkt, hatten immer Menschen hier in ihrem nächsten Umfeld, die da waren. Also die immer nachmittags beim Ponyreiten ein Auge auf sie hatten, die aber auch gesagt haben, so, jetzt müssen wir Heu reinfahren und ihr müsst alle mithelfen und jeder kriegt einen Besen. Und sie haben so eine gute Art von, wir sind Teil einer Gemeinschaft und jeder packt mit an. Egal, wie groß oder wie klein man ist, jeder macht das, was geht.
Seit 2024 sind Sie jetzt die alleinigen Eigentümer des Konzerns. Sie tragen die Verantwortung für rund 5000 Journalisten und Medienmacher, für 500 Publikationen. Aber Sie tragen ja auch noch eine viel größere Verantwortung, finde ich, nämlich die für einen freien und unabhängigen Journalismus. Ist das in Ihren Augen so ein Kampf, also wie so David gegen Goliath? Denn längst haben ja so, wie man immer hört und liest, so die Tech-Milliardäre mit ihren Kanälen, Google, Twitter, Facebook, Instagram, so die Macht über die Informationen übernommen und damit ja auch über die Wahrheit. Woher nehmen Sie die Zuversicht?
Ich glaube, also sicherlich passt das Bild David gegen Goliath, wenn es darum geht, wie kann man eigentlich heute noch sicherstellen, dass Medienunternehmen, privat finanzierte Medienunternehmen, wie die Funke Mediengruppe eines ist, überhaupt überleben können. Also wie stellen wir eigentlich sicher, dass das, was unser Anspruch an Journalismus aus Leidenschaft, das ist so ein Claim, den wir unten in die Kantine geschrieben haben an die Wand, also dieser Anspruch an Qualitätsjournalismus, und zwar den professionellen Journalismus, der sich schon mit dem Arbeitsvertrag eines jeden Medienschaffenden, jeder Journalist unterschreibt mit seinem Arbeitsvertrag den Pressekodex. Und da steht sehr klar drin, wie wir diese Art von Journalismus, das Zwei-Quellen-Prinzip, die Distanz zwischen dem, was man als die Wahrheit vermittelt und auch verkauft sicherlich, wie man die wahrt und wie man immer Sorge dafür trägt, indem man einen Journalist, eine Journalistin eben mit ihrem Namen verbrieft und verpflichtet, diesem Artikel quasi der Wahrheit da gerecht zu werden. Das gelingt auch nicht immer, es passieren Fehler. Nur dieses Haftbarmachen, Verantwortung tragen für Inhalte, das unterscheidet uns eben von diesen sogenannten sozialen Medien, weil sie sind natürlich überhaupt nicht sozial, wenn sie Menschen beschimpfen, beschädigen, wenn sie von Hass und Hetze leben, wenn sich eine Lüge 7-mal schneller im Netz verbreitet als eine wahre Nachricht. Und wenn wir einfach seit 20 Jahren wissen, da begann die Reise, dass Verleger nicht verstanden haben, dass dieses, wir geben unsere Inhalte mal for free ins Netz und wird schon nur so ein Modetrend sein. Und dieses Rad konnte man halt nie mehr zurückdrehen. Und mit welcher Dominanz diese Tech-Giganten, Amazon, Google, Facebook, unsere Vertriebs- und Vermarktungserlöse wirklich mit den Schaufelradbaggern sich einfach genommen haben, ohne dass man dem in irgendeiner Form, und wenn sich alle Verlage in Deutschland und Europa zusammenstellen würden und sagen, wir sind jetzt hier ein Bollwerk, dann würde das immer noch nicht im Ansatz wirklich ein Goliath-Effekt haben im Sinne von die Vermarktungserlöse, die bleiben mal schön bei uns. Also ich würde sagen, die Messe ist tatsächlich leider gesungen. Aber was uns bei Funke, und ich kann eben nur für meine Geschwister und mich sprechen und natürlich unsere Mutter, die noch 1% an der Funke Mediengruppe besitzt, und ohne die drei übrigens mein Tun heute überhaupt nicht möglich wäre. Also dass diese drei Menschen mit mir diesen Weg gegangen sind, auch die Mitgesellschaft daraus zu kaufen, Banken zu überzeugen von einem Weg, den sie uns finanziert haben, weil wir es anders machen wollten als damals unsere Mutter, die tatsächlich unser Familienvermögen in unser Unternehmen hinein investiert hat. Trotzdem denken wir natürlich an die nächste Generation. Meine Schwester hat 2 Kinder, ich habe 3 Mädchen. Es muss ja auch eine tragbare Last sein, dieses Erbe. Und muss man, und wie geht man dann auch mit diesem Befreiungsschlag oder auch mit der Tatsache um? Wie macht man es lebbar, auch für eine zukünftige Generation, dass Journalismus eben immer nur dann frei ist, wenn er auch wirtschaftlich unabhängig ist? Und für uns war diese Mission zu vollenden, die unsere Mutter auch mit der Übernahme von Anteilen begonnen hat, das war der erste unglaublich wichtige Schritt für eine freie, wir nennen das Free Funky, unser Projekt, für eine wirkliche Freiheit, die in erster Linie heißt, strategisch in einer Hand ein Unternehmen aus einer Familienhand heraus dieses Unternehmen zu führen. Um dann, und dann komme ich nochmal, weil das ist nun mal bei uns besonders, auf das Thema dieses Familienvertrages und dieser fest in Stein gemeißelten Vereinbarung, 80% des Ergebnisses werden ausgeschüttet. Das war in der alten Gesellschafterstruktur, wäre das niemals zu ändern gewesen. Und dann wäre unser Unternehmen tatsächlich heute pleite, hätten wir mit diesem Gesellschaftervertrag so weiterarbeiten müssen. Und die Freiheit, die wir dann quasi dadurch uns genommen und erkauft haben, dass wir die Ausschüttung nicht mehr tun müssen, dass wir das Geld im Unternehmen belassen können, haben natürlich zu einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit geführt, die immer noch nicht ausreicht. Aber ich bin einfach deswegen zu 100% optimistisch, weil Unternehmen wie unseres wirklich wichtig sind, auch für den Fortbestand der Demokratie. Und weil es traurigerweise zu wenig Verleger gibt, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ihr Management dann doch nochmal korrigierend ins Lenkrad greifen und sagen, es geht hier nicht darum, das meiste rauszuholen und am Ende des Jahres einen schönen Bonus, meistens übrigens ausschließlich fürs Management zu generieren, sondern es geht hier darum, Marken, publizistische Marken zu erhalten und unseren Beitrag für diesen Pluralismus, für diese freiheitliche Gesellschaft wirklich zu sichern. Und ich kann immer nur für meine Familie sprechen, aber in den Zeiten, wo es dem Unternehmen 70er, 80er, 90er Jahre wirtschaftlich am allerbesten ging und man tatsächlich wegen dieser doch viel kleineren Zahl an Kanälen, wo man gar nicht wusste, wohin mit Vermarktungs- und Vertriebserlösen, also wo das Unternehmen nur so sprudelte vor Erlösquellen, da hat die Familie einfach am allermeisten genau um das gestritten, gerungen und sich trotzdem so viel von allem da war, nie darauf besonnen, was es am Ende in erster Linie zu klären gilt, nämlich im Sinne des Unternehmens eine Lösung zu finden. Und deswegen ist die Freiheit, die Funke jetzt durch meine Geschwister, meine Mutter und mich bekommen hat, eine grundlegende Voraussetzung, um wirtschaftlich gesund, digitalisiert und transformiert in die Zukunft zu gehen. Und der wirtschaftliche Druck da draußen, kombiniert mit einer noch nie dagewesenen Krisenstimmung, krisenhaften Situation, weltpolitisch. Und noch nie war dieses Land so sehr in Aufruhr und in Sorge über das, was da kommt. Und dafür braucht es Medien, die einordnen, die kritisch hinterfragen, die richtigstellen, die Lügen enttarnen, die Missstände, Skandale aufdecken. Und all das machen wir. Und das machen wir bestmöglich. Das machen wir ja auch immer mit dem Anspruch an, wir müssen auch von diesen Erlösen das Unternehmen führen. Ich glaube aber, dass wir so viel im Kopf schon transformiert haben. Und da fange ich bei uns selbst an. Also was die Unternehmenskultur, die Art, wie Funke zu einem modernen, offenen Haus geworden ist, wie diese Hierarchien mit drei Vorzimmerdamen. Aus der Zeit komme ich, wo einfach ich immer die einzige Frau war und irgendwelche bildschönen jungen Frauen den Tee serviert haben. Wir konnten wirklich schon eine Menge ändern. Und dann sind es tatsächlich erst 7 Jahre, die wir richtig die Ärmel hochgerollt haben. Und wenn ich so auf unser Ergebnis schaue und weiß, wie grundgesund dieses Unternehmen ist, weil es eben das einzige in Deutschland ist, was aus Zeitungen, Zeitschriften und einem großartigen Digitalportfolio besteht, dann mache ich mir Sorgen um die politische Stimmung, aber ich weiß, dass diese Art der verlässlichen Informationen, die muss einen Wert haben, aber sie wird immer für Menschen, die in der Mitte unserer Gesellschaft das Bedürfnis nach Mitbestimmung, Mitsprache, einer freien Meinung haben, die werden immer diese Quellen nutzen und hoffentlich auch noch viel mehr wertschätzen im Sinne von, es muss dann auch tatsächlich was kosten, damit es finanzierbar bleibt, weil ja so viele Knüppel auch gerade von der Politik uns zwischen die Beine geworfen werden. Nur letzter Satz, wenn ich heute gelesen habe, dass Donald Trump, Politico, riesengroße Akquisition von Springer in Amerika in einer Weise beschimpft hat und alle Abos gekündigt hat, dann zeigt das auch, wie volatil dieses ganze Streben nach Optimierung und Digitalbusiness und Expansion, wie volatil das in diesen Zeiten geworden ist. Und ich glaube, meine Mutter hat mal den guten Satz gesagt, als es um eine wirklich völlig verrückte Akquisition ging: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mach das, was du gut kannst, bestmöglich, aber glaub nicht, dass du quasi auch weißt, wie Fernsehen geht. Und das ist eigentlich so mein Kompass, mit einem gesunden Bauchgefühl zu entscheiden, die Füße auf der Erde zu behalten. Was können wir gut? Wo sind wir gut? Wo können wir wachsen, was nah an unserem Kerngeschäft ist? Und dann wird das schon alles gut gehen. Davon bin ich überzeugt.
Und woher nehmen Sie die innerliche Kraft für Ihr ganzes Tun, für Ihr Denken, für Ihr Lenken? Was motiviert Sie? Was inspiriert Sie? Und was macht Sie glücklich?
Ich fange mal hinten an. Was mich glücklich macht, ist das Leben hier auf dem Hof. Tatsächlich das Leben mit dieser so besonderen Konstellation, Pferde, Kinder, auch Turniere gehört, das gehört einfach alles dazu, weil es ist so ein, es hat viel mit Sieg und Niederlage klassischerweise zu tun, es hat aber auch was mit so einem gesunden immer wieder Lernen, dass es niemals das Tier ist, sondern immer der Mensch. Es hat was damit zu tun, dass ich, was lustig ist, die Einzige bin hier auf diesem Hof, die nicht reitet, obwohl ich das, wie ich es eingangs erzählt habe, eigentlich wirklich gerne gemacht habe und mich da auch so sah, auch mit meinem Mann, so in der Kombination, wir reiten dann zusammen. Aber es war in Mühlen die Erkenntnis, es war wie wenn sie mit dem VW Käfer auf den Nürburgring gehen. Und dann dachte ich, ist doch gut, dass ich das gar nicht machen muss, dass ich gar nicht so da auch noch in, ich muss beweisen, dass ich gut bin. Es, was für mich hier zu Hause auf dem Hof wichtig ist, dieses Geerdete. Ich komme manchmal nach Hause und erlebe wirklich viel auch schwer zu ertragendes in Berlin, in Thüringen. Wenn ich in Thüringen mir anhöre, was Menschen, die in Redaktionen arbeiten, sich für Anfeindungen, Bedrohungen, dieses Hasserfüllte, ihr seid die von der Lügenpresse. Und das sind Menschen, die auch einen Freundeskreis, ein Umfeld haben. Also wie viel Wut und Gewalt gegen die Medien in unserem Land unterwegs ist. Trotzdem ich nach wie vor sicher weiß, dass es unendlich wichtig ist, dass wir da diese demokratiestärkende Fahne der freien Presse hochhalten. Und jeder, der uns das so nicht abnimmt oder uns, ich werde auch manchmal gefragt, auch in Runden, wo ich mir denke, da sitzen sehr kultivierte, sehr gut situierte Menschen, die fragen dann tatsächlich, ob ich morgens ein Briefing aus Berlin vom Bundeskanzler bekäme, damit das dann in den Zeitungen verbreitet würde. Und da denke ich, Leute, es hilft schon wirklich sich selber jeden einzelnen Tag. Und da bin ich wieder bei meiner Mutter, die gesagt hat, man kann nicht den ganzen Tag im Schlafanzug rumrennen. Man muss sich einfach jeden Tag selbst disziplinieren und konsumieren und Quellen lesen. Und das macht mich auch glücklich zu wissen, wir können einen Beitrag leisten und wir können vor allen Dingen mit Funke einen Unterschied machen. Wir glauben als Familie an diesen Auftrag, den wir uns auch so übergestülpt haben von einem Großvater, der mit genau dieser Idee damals genau richtig lag, weil dieses Nie wieder ist jetzt, das ist heute aktueller denn je. Und ich glaube einfach sehr fest daran, dass es kein Zufall ist. Und es ist auch kein Zufall, dass ich eine Frau bin und meine Mutter eine Frau war und dass wir auch, also ich wissend, dass ich drei Töchter haben werde, eines sicher vorgelebt habe, dass Treadwives, ist das der Begriff, das ist jetzt auch keine Lösung. Also jeder Einzelne sollte vielleicht für sich schauen, ja, was macht mich glücklich, aber vom Nicht-Beitragen, nicht die Dinge auch mitgestalten wollen, dann darf man sich vielleicht nachher auch nicht beschweren, wenn es dann einfach passiert, was man eigentlich hätte verhindern können. Und glücklich macht mich dieses beitragen können, dieses unterwegs sein, ein Familienunternehmen mit diesem Vertrauen auch führen zu dürfen, dass hinter mir meine Geschwister und meine Mutter stehen und mir immer das Gefühl geben, du machst das schon. Und wenn du es nicht gut machst, dann werden wir dafür eine Lösung finden. Dieses sich beschützt und geliebt fühlen, das ist etwas, was ich jedem Menschen nur wünschen möchte, weil es eben genau die Kraft nachher ist, aus der alles entsteht. Also wenn ich manchmal auf Bühnen sitze und da sehr angefeindet werde oder E-Mails bekomme von Menschen, die mir alles Üble wünschen, weiß ich, dass das einfach, wie Karl Lagerfeld mal sehr klug gesagt hat, Dreck ins Gesicht gehört zum Erfolg. Ich habe wahnsinnig viel Dreck abbekommen, aber ich stehe da vorne und bin davon nicht überrascht. Das war mir klar. Was mir nicht ganz klar war, ist, was man sonst noch so unterwegs erlebt und wie viele auch sehr fast schon irrwitzige Situationen, die ich manchmal mit Menschen erlebe, die viel Verantwortung, viel Macht, viel auch so Ego haben und die dann manchmal menschlich richtige Baustellen haben. Und wenn man dann abends auf diesen Hof zurückkommt, ich bin immer abends für die letzte Runde so um 9:30 zuständig, dann kriegen alle Pferde nochmal Heu und der eine kriegt so einen Haferbrei, weil er ein bisschen dünn ist, oder der nächste kriegt, also ich bin so für die letzte Runde zuständig. Und wenn ich so durch meinen Stall gehe und das Gefühl habe, man kann den Tag so abschließen mit so einer sehr sinnvollen Tätigkeit, dann ist das immer so es sind einfach diese zwei Herzen in meiner Brust, die ich sicherlich von meinen Eltern übernommen habe und die abends so ruhig werden und ich weiß, ich konnte sowohl für meine Mutter und all das, was sie sich vielleicht für ihr Leben und ihren Weg und ihre Kinder gewünscht hat, als auch für unseren Vater mit seinen Träumen und seinen Plänen ein Stückchen dazu beitragen, dass beide Bereiche irgendwie sich weiterentwickelt haben. Das Thema des Reitsports ist natürlich ein sehr emotionales, aber ich weiß, dass mein Vater da glücklich war. Und ich weiß, dass unsere Mutter sehr glücklich darüber ist, dass wir drei Kinder es geschafft haben, der Funke Mediengruppe und damit ihrem Vater wirklich den Frieden zu schenken und diese Befreiung möglich zu machen und alles, was jetzt kommt und das Wirtschaftliche zu verbessern und schneller zu digitalisieren, das kommt alles on top. Also eigentlich, nicht eigentlich, ich bin eine sehr glückliche Frau.
Ja, liebe Frau Becker, ich bin tief beeindruckt von Ihrer Haltung und danke Ihnen für dieses wertvolle und tiefsinnige Gespräch in Ihrem wunderschönen Zuhause. Und ich bin sehr glücklich, dass wir uns begegnet sind.
Ich danke Ihnen, liebe Frau Valerien, und vor allen Dingen für die Möglichkeit, das auch mal so aus dem Herzen gesprochen mit jemandem teilen zu können. Also danke für Ihre Zeit.